Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm das historische Arisierungserbe der Hertie-Stiftung. Ihr Name geht zurück auf ein Handelsunternehmen einer jüdischen Kaufmannsfamilie, die 1933 Opfer der NS-Arisierungspolitik wurde. Auf dem Vermögen des Mannes, der nach 1933 in den Besitz der Hertie-Warenhäuser kam, basiert das Vermögen der Hertie-Stiftung. Mit dem Vermögen von Georg Karg, verstorben in den 70ern, wurde die Hertie-Stiftung ausgestattet. Und dass Georg Karg ein Profiteur der NS-Arisierungspolitik war, das steht für den Frankfurter Historiker Johannes Beer außer Frage.
Ja, ganz zweifellos. Also Karg war jetzt kein ideologischer Nazi, auch gar nicht in der NSDAP, aber er war ein sehr fähiger Verkäufer, der im Grunde die Chance ergriffen hat, wie so viele, die Verfolgung der Juden zu seinem beruflichen Vorteil zu nutzen.
Der Historiker Johannes Beer. Er hat den Auftrag erhalten, das Arisierungserbe der Hertie-Stiftung, die auch die Hertie School of Governance finanziert, zu untersuchen. Dazu gleich mehr im Gespräch mit ihm. Zum Start aber an die Börse in Frankfurt zu Claudia Wehrle. Trotz Pandemie, trotz Teil-Lockdown am letzten Handelstag im Monat sieht es so aus, als würde dieser November der stärkste Börsennovember, den es je gab.
Ja, und da spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Wenn wir auf die politische Bühne schauen, in den USA zeichnet sich ab, dass nach dem langen Hin und Her es nun doch zu einer geordneten Amtsübergabe von Präsident Trump an seinen Nachfolger kommen wird. Dass Janet Yellen Finanzministerin werden soll, also die ehemalige Chefin der US-Notenbank, das kommt an der Börse ebenfalls gut an. Denn man verspricht sich, dass es eher ein Miteinander zwischen Finanzministerium und Notenbank geben wird als ein Gegeneinander. Was Corona betrifft, in den vergangenen Wochen haben ja gleich mehrere Unternehmen von Erfolgen bei der Impfstoffentwicklung berichtet. Parallel wird daran gearbeitet, dass die Impfstoffe verteilt werden können. Das kommt ja auch selten vor. Und Regierungen und Notenbanken signalisieren immer wieder, ja, wir stehen bereit, wir stellen Gelder zur Verfügung, schaffen entsprechende Infrastrukturen. Heute konkret kamen dann nochmal gute Konjunkturdaten aus China, also aus der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt. Ja, und das alles trägt mit dazu bei, dass der DAX steigt, aktuell um 0,6%. Er steht bei 13.422 Punkten.
Und wenn wir mit den Rekorden weitermachen, der Nikkei-Index in Tokio hat in diesem November bereits das dickste Plus seit 27 Jahren erreicht. Und von der Wall Street wird erwartet, dass die sich daran macht, ein November-Plus zu erreichen, das es in dieser Größenordnung vor fast 100 Jahren gab.
Ganz ähnliche Gründe wie eben genannt, von Euphorie allerdings keine Spur. Die Lage ist ernst und im nächsten Jahr wird es große Herausforderungen geben. Mit Impfstoffen verabreichen ist das ja nicht getan. Es verändern sich Strukturen, Unternehmen müssen neue Wege gehen. Wir werden auch Firmenpleiten sehen. Also da ist noch nicht ganz alles ausgestanden.
Was zusätzlich noch die Börsen treibt, das ist ja, Sie haben es erwähnt, die Hoffnung eben auf einen Impfstoff. Nach BioNTech, nach AstraZeneca hat soeben der US-Konzern Moderna angekündigt, eine Zulassung in den USA und in Europa zu beantragen, heute noch. Wie BioNTech setzt auch Moderna auf eine genbasierte Impfstoffvariante.
Ja, und das ist dann neu. Bislang gibt es noch keinen zugelassenen Impfstoff in der Art, aber ganz klar damit verbunden sind Hoffnungen. Es gab zwar schon Länder wie Russland und China, die erste Impfstoffe mit Einschränkungen freigegeben haben, auch schon impfen. Aber wie gut diese Impfungen tatsächlich schützen und welche Nebenwirkungen sie haben, das ist derzeit noch offen.
Jetzt aber ein Blick weg von den Aktien hin zu den Preisen und damit zu einem Ort, wo die Welt nicht so ganz in Ordnung ist. In ein paar Minuten gibt das Statistische Bundesamt die ersten Schätzungen zur Inflation im November bekannt. Und wie schon in 3 Monaten zuvor gibt es voraussichtlich negative Inflationsraten. Was bedeutet das? Wie riskant ist das? Claudia Wehrle, Sie haben einen Gesprächspartner zu dem Thema.
Und zwar ist das Carsten Pschesky, der Chefvolkswirt bei der ING Bank. Zunächst wollte ich von ihm wissen, kurz vor dieser Sendung, die Inflation seit geraumer Zeit im Keller. Wir hatten mehrere Monate sogar mit negativen Inflationsraten. Wie kommt's?
Ja, das kommt vor allem durch die Senkung der Mehrwertsteuer, die wir seit dem 1. Juli haben. Und ich denke, dass auch die Inflationsraten in Deutschland durch bis zum Jahresende negativ sein werden.
Ist das letztendlich Corona geschuldet?
Ja, zum großen Teil kommt es wirklich durch die Maßnahme des Staates, der Bundesregierung, um die Mehrwertsteuer zeitlich zu senken. Das hat natürlich die Preise enorm gedrückt im Vergleich zum letzten Jahr. Hinzu kommt natürlich aber auch, dass wir, was wir immer sehen, wenn wir eine starke Wirtschaftskrise haben, die Arbeitslosigkeit steigt, das Wachstum schrumpft, dass dann auch die Inflationszahlen nach unten gehen. Also es ist eine Kombination zwischen einerseits Mehrwertsteuersenkung und andererseits Wirtschaftskrise.
Auch wohl dem geänderten Kaufverhalten der Kunden, die einfach weniger ins Restaurant gehen, weniger ins Theater gehen und auch nicht mehr so viel reisen.
Ja, ganz deutlich. Aktuell haben wir natürlich auch ein Problem, das zu messen. Die Leute gehen nicht mehr raus. Das heißt, da können die Preise sogar sinken, ja, für Flugzeugtickets, für Konzerte. Es gibt sie gar nicht. Und damit haben wir natürlich stark fallende Preise. Normalerweise sagt man, bei negativen Preisen, bei fallenden Preisen können sich die Leute ja mehr leisten. Aktuell ist das nicht der Fall, denn aktuell ist es wohl eher so, als ob sich das Kaufverhalten und Ausgabeverhalten der Leute verändert hat.
Um die Inflation zu messen, schaut man ja auf die Preisentwicklung bei bestimmten Waren und bei Dienstleistungen. Liegen denn angesichts der derzeitigen Situation möglicherweise, ja, ich sag mal, die falschen Dinge im Warenkorb?
Natürlich, aktuell. Weil in diesem Warenkorb liegen Konzerttickets, in diesem Warenkorb liegen vielleicht auch Flugreisen, da liegen allgemein Ferien, Urlaub. Das sind alles Dienstleistungen, die natürlich die Leute überhaupt nicht benutzen. Was wir auch während des ersten Lockdowns gesehen haben, da lagen in dem Warenkorb auch normale Güter, die gar nicht gekauft werden konnten, weil die Läden geschlossen haben. Das heißt, dass man eigentlich kurzfristig diesen Warenkorb verändern müsste. Die EZB hat sich das mal angeschaut und hat versucht, eigentlich einen sogenannten experimentellen Warenkorb zusammenzustellen. Und da sieht man dann, dass die Preise ein bisschen mehr steigen als in dem traditionellen Inflationsmaßstab.
Der EZB gefällt das überhaupt nicht, wenn die Inflation im Keller ist oder wenn wir gar negative Inflationsraten haben. Sie agiert seit langem, aber viele Maßnahmen scheinen ja zu verpuffen. Und jetzt im Dezember steht eine weitere Lockerung an. Wie passt das alles zusammen?
Also gegen diese Mehrwertsteuersenkung kann die EZB natürlich nichts machen. Was die EZB machen kann mit ihrer extrem lockeren Geldpolitik, ist dafür zu sorgen, dass auch das Wirtschaftswachstum in den nächsten Monaten wieder anzieht. Denn das brauchen wir letztendlich. Und dann kommen all die kurzfristigen Schwankungen, die verschwinden dann. Aber wir brauchen natürlich einfach höhere Löhne. Wir brauchen ein Anziehen der Wirtschaftstätigkeit. Wenn das passiert, wenn die Arbeitslosigkeit nicht anfängt zu steigen, wenn die Löhne wieder steigen, dann haben wir natürlich auch so viel Kaufkraft in der Wirtschaft, dass dann die Inflation automatisch wieder anziehen würde. Und dann kann die EZB sich immer ein bisschen entspannter zurücklehnen.
Sagt Carsten Pczeski, Chefvolkswirt der ING Bank.
Kurzer Blick noch auf das Elektronikunternehmen Siltron, ein Chip-Zulieferer mit Sitz in München. Der steht vor dem Verkauf nach Taiwan.
Ja, die Gespräche stünden kurz vor dem Abschluss und die Aktien von Siltronic satte 9,5% im Plus.
Euro, Anleihen und Goldpreise.
Der Euro 1,1989 $, die Bundesanleihen mit leichten Kursverlusten in den Handel gestartet und die Feinunze Gold 1,769,08 $.
Claudia Werle war das mit dem Börsenbericht. Es gibt in Deutschland neben vielen anderen zwei führende Wirtschaftsverbände. Das ist die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, die BDA, zuständig für tarifpolitische Fragen, für sozialpolitische Fragen. Und dann den BDI, den Bundesverband der Deutschen Industrie, zuständig für alle industriepolitischen Belange. Der BDI soll heute einen neuen Mann an der Spitze bekommen, Siegfried Russwurm. Theo Gers stellt ihn vor.
Respekt hat er schon vor dem neuen Amt, vor allem, weil es nun noch mehr in die Öffentlichkeit geht. Siegfried Russwurm, 57 Jahre alt, derzeit vor allem gefordert als Aufsichtsratschef beim krisengeschüttelten Stahlkonzern ThyssenKrupp. Das bleibt er auch bis auf Weiteres, auch in seinem neuen Amt. Zum 1. Januar wird Siegfried Russwurm neuer Präsident des BDI und damit Cheflobbyist der deutschen Industrie.
Nur wer umherschweift, findet neue Wege.
So lautet eine seiner Maximen, ein skandinavisches Sprichwort, erlernt während seiner Lehr- und Wanderjahre im Siemens-Konzern, wo der Diplom-Ingenieur 2008 in den Vorstand aufrückte. Erst zuständig für Personal, später für die Industriesparte. 2017 hängte er den Job an den Nagel. Was blieb, ist der Blick für notwendige, um nicht zu sagen unabänderliche Veränderungen. Denn die Welt um Deutschland herum schläft nicht. Für Siegfried Russwurm heißt das immer wieder,
den eigenen Standort stets auch von außen zu betrachten. und kritisch zu hinterfragen.
Übertragen auf heute heißt es, bloß keine Selbstzufriedenheit, etwa darüber, dass Deutschland mit seiner Wirtschaft bisher ganz gut, in jedem Fall aber besser als andere Länder durch die Pandemie kommt. Das aber darf nicht den Blick für das trüben, was auch so um Deutschland herum passiert.
Corona hat es nicht eine Pausentaste gedrückt, sondern fast forward gespult.
Was wiederum nicht heißt, vor lauter Technikverliebtheit, die ihm auch nachgesagt wird, vor lauter Sorge um die Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands, die Bodenhaftung zu verlieren.
Ich fühle mich zu Hause auf dem Land, in meinem kleinen Dorf in Franken und lebe dort unter Menschen, denen die Politik in Berlin und Brüssel von der eigenen Lebenswirklichkeit oft sehr, sehr weit entfernt zu sein scheint.
Siegfried Russwurm betont geradezu, dass er auf dem Land lebt, in seinem 600-Einwohner-Dorf in Franken. Das Rustikale, das damit auch mitschwingt, unterscheidet ihn von einigen seiner Vorgänger. Der Typ mit dem Einstecktuch im Revers, das ist Siegfried Russwurm gerade nicht.
Theo Gers war das. Die nicht mehr ganz Jungen unter uns verbinden mit dem Namen Hertie noch die gleichnamigen Warenhäuser, die gibt es aber längst nicht mehr. Aber der Name existiert weiter in der gemeinnützigen Hertie-Stiftung, aus deren Budget die Hertie School of Governance finanziert wird. Eine private Hochschule, die internationale Führungskräfte heranbinden soll. Aber dass sich hinter dem Namen Hertie das Schicksal deutscher Juden verbirgt, die ihr Eigentum unter den Repressionen des NS-Regimes verloren haben, ist weithin vergessen. Und im Dunkel ist auch, inwieweit das Vermögen der Hertie-Stiftung zurückgeht auf die Arisierungspolitik der Nazis. Nun haben zwei Wissenschaftler den Auftrag erhalten, die Vorgeschichte zu untersuchen. Einer davon ist der Frankfurter Historiker Johannes Bär. Und ihn habe ich vor der Sendung zunächst gefragt, wie genau sieht der Auftrag aus?
Der Auftrag ist die Arisierung des Hertie-Warenhaus-Konzerns, also der Hermann Tietz OHG, 1933 zu untersuchen. Die Rolle von Georg Karg, auf den werden wir sicher noch zu sprechen kommen, dabei und die Geschichte der Hertie GmbH im Dritten Reich.
Die Kerndaten der Stiftung, 1974 gegründet. Sie geht zurück auf den 2 Jahre zuvor verstorbenen Unternehmer Georg Karg. Der war Inhaber der Warenhauskette Hertie, Namensgeber also von Stiftung und Hochschule. Und die Hertie Warenhäuser 1994 verkauft an den Karstadt-Konzern. Die Hertie Warenhäuser gehen zurück auf den Kaufmann Oskar Tietz, einen deutschen Juden, der Ende des 19. Jahrhunderts ein Unternehmen gründete, das er nach seinem Onkel und Geldgeber Hermann Tietz benannte. Und das haben Sie jetzt eben angesprochen. Diese Hermann Tietz OHG, die geriet 1933 mit der Machtergreifung der Nazis in die Mühlen der sogenannten Arisierung. Was genau geschah?
Die Warenhäuser waren schon lange im Visier der NSDAP, schon im ersten Parteiprogramm 1920 wurde die Enteignung gefordert, weil sie alle als in Anführungszeichen jüdisch galten. Nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten 1933 bekam Hermann Tietz OHG die Kredite der Banken gesperrt. Das war für das Unternehmen eine existenzielle Bedrohung, weil es vorher Jahre der Weltwirtschaftskrise gab, in denen die Warenhauskonzerne allesamt und besonders schwere Verluste erlitten haben. Die ursprüngliche Absicht war eigentlich, den gesamten Konzern zu schließen. Davon haben dann Hitlers Berater ihn abgebracht mit dem Hinweis auf die Arbeitslosigkeit, die dadurch gesteigert würde. Und es ist schließlich ein Kredit einer staatlichen Bank, der Akzeptenkreditbank, erteilt worden, der das Unternehmen zunächst einmal liquide hielt unter der Auflage, dass besagter Georg Karg als Geschäftsführer eingesetzt wird. Man muss da ergänzend noch dazu sagen, dass ein Bankenkonsortium dahinter stand von der Deutschen Bank, der Dresdner Bank und der Commerzbank und anderem, dass dann eine sozusagen als Übernahmegesellschaft die Hertie GmbH gründete und nach und nach wurde dann die Hermann Tietz OHG gezwungen, Anteile an Hertie abzugeben. Ganz klar als Firmenbezeichnung im Allgemeinen der Öffentlichkeit Begriff ist Hertie ein Arisierungsprodukt.
Georg Karg hat den Namen dann in der Nachkriegszeit weitergeführt. Weiß man über die Motive?
Ja, nun, das war natürlich eingeführte Marke. Es ging ja auch darum, die Kunden zu halten. Und wer Hertie liest, der assoziiert ja Hermann Tietz in der damaligen Zeit. Heute ist der Name ja leider fast unbekannt. Hermann Tietz hatte viel zu bieten. Das waren großartige Kaufhäuser, das waren so Kathedralen des Konsums in dem Alexanderplatz, Leipziger Straße. Und das war durchaus also als bei den Konsumenten positiv assoziiert. Und da gab es auch ein kaufmännisches Interesse, einfach an diesem Namen festzuhalten. Ich glaube nicht, dass das jetzt aus Verbundenheit zu der Familie Tietz geschehen ist.
Wie genau ist bekannt, zu welchen Konditionen dann Georg Karg die Anteile an der neuen Hertie GmbH 1934 bekommen hat?
Er hat die Anteile eigentlich erst später bekommen. Er ist als Geschäftsführer eingesetzt worden, aber zunächst mal lagen die Anteile bei dem Bankenkonsortium. Und es ist noch reichlich im Dunkeln, wie Karg dann daran kam, dann in den folgenden Jahren und woher er das Geld hatte, immerhin eine erhebliche Summe, dann diesen Konzern zu kaufen. Das wird man noch aufklären müssen. Und ich denke, dass man da auch besonders über die Akten der Banken dann doch auch sehr viel weiterkommt.
Ist er, also Georg Karg, ein Profiteur der NS-Arisierungspolitik gewesen?
Ja, ganz zweifellos. Also Karg war jetzt kein ideologischer Nazi, gar nicht in der NSDAP, aber er war ein sehr fähiger Verkäufer, der im Grunde die Chance ergriffen hat, wie so viele, die Verfolgung der Juden zu seinem beruflichen Vorteil zu nutzen.
Nun gab es wohl in den Nachkriegsjahren Verhandlungen zwischen den Familien Karg und Tietz. Drei Warenhäuser gingen auch an die Familien zurück. Wie genau und welche Regelungen getroffen wurden, ist das bekannt?
Das ist gut dokumentiert. Aber man wird da auch sicherlich noch einmal nachgehen müssen in die verschiedenen Schriftwechsel. Man wundert sich oft aus heutiger Sicht, warum eigentlich die geschädigten Familien dann doch recht bereitwillig mit den Ariseuren dann wieder Vereinbarung geschlossen haben nach dem Krieg. Das gab es in vielen Fällen. Muss allerdings auch berücksichtigen, dass sie nicht allzu viel Spielraum hatten. Das waren in der Regel ältere Menschen inzwischen geworden, die auch sich im Grunde keinen langen Prozess leisten konnten. Und diese Restitutionsprozesse in der Bundesrepublik, man weiß ja auch, wie die Justiz damals zusammengesetzt war, die zogen sich dann oft über 10 oder 12 Jahre hin.
Nun gibt es die Hertie-Warenhäuser nicht mehr. Der Name Hertie lebt aber weiter in der Stiftung und in der Hochschule. Warum sollte man wissen, was sich mit diesem Namen verbindet?
Aus mehreren Gründen. Also zunächst einmal ist es für die Hochschule, für ihr Selbstverständnis ganz wichtig zu wissen, woher das Vermögen kam. Das wird man auch zu klären haben. In welchem Umfang das Vermögen direkt von Karg stammt. Es gibt ja mehrere Stiftungen. Es gibt ja auch noch die Karg-Stiftung und die Kargsche Familienstiftung. Und dass da nicht länger diese Geschichte unaufgearbeitet bleibt. Also Aufarbeitung ist vielleicht der falsche Begriff, nicht? Da assoziiert man dann doch eher so Störungen und Heilungen damit. Um das geht es ja nicht. Es geht um Aufklärung. Es geht darum, das Gedenken an die Familie Tietz und an das, was ihr angetan wurde, wachzuhalten. Und das auch noch also über das jetzt laufende Projekt hinweg. Das ist nicht damit abzuschließen. Aber man kann die Grundlage dafür schaffen, dass ein besseres Gedenken dann folgen wird. Und das ist zwar sehr viel Zeit vergangen, aber es sollte nie zu spät sein. Und ich glaube, Familie Tietz hat das sicherlich auch verdient. Das gilt im Übrigen nicht nur für die Hertie School. Ich erinnere daran, dass auch der Kaufhaus, also Galerie Kaufhof, die heutige, letztendlich aus dem Schwesterkonzern Leonhard Tietz entstanden ist durch Arisierung. Und ich denke, es wäre wahrscheinlich auch für das Land Berlin angebracht, angesichts der großen Verdienste, die diese Warenhausunternehmerfamilie hat, da ein stärkeres Gedenken zu erbringen. Bisher ist es ja so, dass man den Fall kennt und das ist auch das Kuriose daran. Es ist eigentlich jetzt keine sensationelle Entdeckung, aber es ist im Grunde nie gründlich aufgeklärt worden, was damals geschehen ist.
Dass die Vergangenheit des Stiftungsvermögens nun aufgearbeitet wird, das geht ja wohl auch zurück auf Druck auf den Stiftungsvorsitz aus dem Kreis ehemaligen Studenten der Hertie School. Wie bewerten Sie das?
Ja, ganz sicher. Sehen Sie, die Hertie-Stiftung ist 1974 gegründet worden. Damals hat sich niemand in der Bundesrepublik dafür interessiert, wo die Stifter herkamen. Als das Interesse dann kam Ende der 90er Jahre und diese breite Welle einsetzte, man begann sogenannte Arisierungen zu untersuchen, da gab es Hertie nicht mehr. Insofern ist das sicherlich eine Besonderheit dieses Falls, dass eben über die Stiftung und über die Hertie School dann letztendlich doch wieder die Geschichte die Stiftung eingeholt hatte.
Der Auftraggeber für Ihre Untersuchung jetzt ist der Stiftungsvorstand, deren Vorsitzender ist Frank-Jürgen Weise, der ehemalige Chef der Bundesagentur für Arbeit. Im Vorstand sitzt auch eine Enkelin von Georg Karg. Können oder wollen Sie eine Bewertung dazu abgeben, wie sich der Stiftungsvorstand bislang in puncto Aufarbeitung der Vergangenheit verhalten hat?
Dazu kann ich wenig sagen. Mein Auftraggeber ist die Gesellschaft für Unternehmensgeschichte in Frankfurt.
Die wiederum den Auftrag erhalten
die
hat.
Die wiederum den Auftrag und diese Verhandlungen über den Auftrag geführt hat. Dass das alles viel zu spät kommt, dazu muss man ja kein Experte sein, um das einschätzen zu können. Da ist natürlich jetzt Hertie auch kein Einzelfall. Man hätte im Grunde vor 50 Jahren damit beginnen müssen, aber das ist ein breiteres Thema. Es ist sicherlich in diesem Fall exzeptionell spät. Aus heutiger Sicht erscheint es reichlich unverständlich, dass man jetzt erst damit beginnt, das da Aufklärung zu schaffen.
Nun gibt es bereits zwei Studien zum Ursprung des Vermögens der Hertie-Stiftung, die aber nicht veröffentlicht wurden. Was macht Sie optimistischer, dass Ihrer Arbeit nicht das Gleiche widerfährt?
Weil diese Studien eine andere Ausrichtung hatten. Da ging es speziell um die Person dieses Georg Karg. Und der ist in der Tat ein Phänomen, weil es zu ihm kaum schriftliche Überlieferungen gibt. Der Mann war ja auch kaum bekannt in der Bundesrepublik, anders als Neckermann oder Horten oder so.
Wenn wir den Bogen noch etwas breiter aufziehen, die Geschichte der großen Kaufhäuser in Deutschland. Hertie spiegelt ja als einziges im Namen noch den Ursprung ihrer jüdischen Gründer. Wenn wir aber ansonsten gucken auf diese ganzen Kaufhausnamen, auf Kaufhof, auf Karstadt, auf Horten, auf Neckermann, deren Ursprünge gehen ja alle auf jüdische Kaufleute zurück, denen die Nazis Hab und Gut und oft genug auch das Leben genommen haben. Ist das adäquat aufgearbeitet?
Ansatzweise ja, insgesamt nein. Es lässt sich natürlich nur immer dort aufarbeiten, wo es Dokumente und Quellen dazu gibt. Und das Problem ist, dass bei vielen, etwa auch bei Neckermann, da eben kein Unternehmensarchiv mehr existiert. Das heißt, es ist sehr mühselig, das aufzuarbeiten. Man muss dann in Parallelbestände hineingehen, das kostet auch viel Geld. Und wenn das Unternehmen nicht mehr da ist, gibt es in der Regel auch kaum jemanden, der dafür bezahlt. Und insofern ist das also aus der Sicht der Forschung auch eine Chance, mit dem Hertie-Projekt, das wir jetzt haben hier, grundsätzlich neue Erkenntnisse über diese gesamte Branche zu gewinnen.
Der Frankfurter Historiker Johannes Beer gemeinsam mit einem Kollegen hat er den Auftrag zu untersuchen, welches historische Erbe die Hertie-Stiftung hat. Zur Wirtschaftspresseschau: Bahnprobleme und Corona-Hilfen, das sind die Themen.
Mit den Corona-Hilfen für die vom Teil-Lockdown Betroffenen beschäftigt sich die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Die Koalition ist einerseits großzügig, andererseits mehr als knauserig. Sie bereitet eine Homeoffice-Pauschale für Arbeitnehmer vor, die wegen der Pandemie vermehrt zu Hause arbeiten. Auch bei Gastwirten und anderen Betriebsinhabern, die schließen müssen, zeigt sich die GroKo extrem spendabel. Die Orientierung an den Umsatzausfällen ist mehr als üppig. Nur beim Verlustrücktrag soll nichts mehr kommen. Hier bockt und blockt die SPD. Kanzlerkandidat Olaf Scholz spart da an der falschen Stelle. Die Deutsche Bahn hat Probleme, weil viele Menschen aus Angst vor Ansteckung auf andere Verkehrsmittel ausweichen. Die Tageszeitung Taz aus Berlin notiert: Die Züge sind zurzeit nicht einmal zu einem Viertel ausgelastet. Die Deutsche Bahn will, wie im Frühjahr, ihr Angebot an Fernzügen im Großen und Ganzen trotzdem aufrechterhalten. Das ist gut, aber das ist auch das Einzige, was die Verantwortlichen in der Corona-Krise richtig machen. Die Deutsche Bahn ist in einer Vertrauenskrise, die sie selbst zu verantworten hat.
Mit der Wirtschaftspresseschau geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Deutschland heute, dann mit Claudia Henn am Mikrofon. Im Programm unter anderem: Wie kommt Stuttgart damit klar, dass es dort keinen grünen OB mehr gibt? Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören. Einen schönen Tag wünsche ich.